Ja, ich möchte euch heute Morgen alle ganz, ganz herzlich grüßen hier in Adelberg, in Aalen und auch im Online-Meeting. Lasst uns gemeinsam das Wort Gottes aufschlagen. Ich möchte nochmal auf einen Text zurückkommen, in 1. Korintherbrief, Kapitel 10. Lasst uns miteinander aufschlagen, 1. Korintherbrief, Kapitel 10, die Verse 14 bis 22. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Ich rede als zu Verständigen, beurteilt ihr, was ich sage. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist ja nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir nehmen alle teil an dem einen Brot. Seht auf Israel nach dem Fleisch, sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar? Was sage ich nun, dass ein Götzenopfer etwas sei oder dass ein Götzenbild etwas sei, sondern dass das, was die Nationen opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonenkelch. Ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Dämonentisches. Oder reizen wir den Herrn zur Eifersucht? Sind wir etwas stärker als er? Stell dir einmal vor, du gehst morgen zu deinem Briefkasten und du würdest unter deiner Post folgende Einladung finden. Kairemon lädt dich ein zur Festgesellschaft am Tisch des Serapis im Serapeum morgen am 15. des Monats um 9 Uhr. Gut, wahrscheinlich wird eine solche Einladung morgen nicht in eurem Briefkasten sein. Aber wenn wir zur Zeit des Apostel Paulus in Korinth gelebt hätten, dann wären wir wahrscheinlich immer wieder mit solchen Einladungen konfrontiert geworden. Es ist interessant, man hat 13 Papyrusstücke von solchen Einladungen gefunden. Und es waren Einladungen zu Anlässen wie zum Beispiel der Geburtstagsfeier für das erste Lebensjahr der Tochter, die Einführung von jungen Männern in den Stand eines erwachsenen Mannes, was vielleicht vergleichbar wäre mit der Jugendweihe oder Konfirmation, Einladungen für Hochzeiten und so weiter. Das heißt, so gut wie alle gesellschaftlichen Anlässe, die es damals in der Gesellschaft und Kultur von Korinth gab, waren mit einer solchen Feier und dem Essen von Götzenopferfleisch verbunden. Und jetzt ist wichtig zu verstehen, was machen wir heute, wenn wir ein größeres Fest feiern wollen? Dann mieten wir eine Gaststätte oder einen Saal in der Gaststätte, wir gehen ins Restaurant oder mieten vielleicht für eine Hochzeit einen Festsaal. Das Problem ist, Restaurants, Gaststätten, Festsäle gab es damals in Korinth nicht, sondern das fand alles in den Götzentempeln statt. Und so auch diese Einladung, wo dieser Korinther quasi einlädt zu einer Festgesellschaft am Tisch des Serapis, das war eine ägyptische Gottheit, im Serapeum, das war der Tempel, der dieser Gottheit geweiht war. Und deshalb war für die Korinther das Thema des Essens von Götzenopferfleisch ein zu brennendes Thema. Weil sie in vielen Situationen, die ihren Lebensalltag betrafen, die auch ihren Umgang innerhalb der Gesellschaft betrafen, immer wieder damit konfrontiert waren. Und jetzt versuchen wir uns einmal in ihre Lage hineinzuversetzen. Und vielleicht kennt es der eine oder andere, der schon mal an einer Familienfeier nicht teilgenommen hat aus Gewissensgründen. Was wird da oft für einen Druck dann aufgebaut? Unverständnis gezeigt. Was bedeutet, wenn du zu solchen Feiern nicht gehst, solche Einladungen nicht annehmen kannst, was bedeutet das zum Beispiel für die Beziehung zu deinen Freunden? Was zu der Beziehung von deinen Geschäftspartnern? Die Folge war, dass viele Korinther litten unter dem gesellschaftlichen Druck, unter dem Unverständnis, der auf sie ausgeübt wurde. Sie wurden ausgegrenzt und es schloss sie auch von der normalen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben aus. Und es war dann so, dass einige Korinther dem Druck wohl nachgegeben haben. Und das ist ja auch etwas, wenn wir ehrlich sind, was tief in uns Menschen steckt. Auch wir Gläubige neigen dazu, wenn Druck von außen auf uns zukommt, dass wir irgendwie versuchen, der Sache zu entgehen, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Und so haben viele von den Korinthern an solchen Feiern und Mahlzeiten im Götzentempel wieder teilgenommen. Sie haben einfach das fortgeführt, fortgesetzt, was sie vor ihrer Bekehrung auch schon praktiziert haben, kannten, wie sie aufgewachsen waren und wie sie geprägt waren. Und auch das ist etwas, was wir uns als Gläubige ehrlich eingestehen müssen, dass die Prägung unserer Kultur, die Prägung unserer Gesellschaft auf uns oftmals einen viel, viel größeren Einfluss hat, als wir uns das oft zugestehen wollen und als manchmal auch die Prägung und der Einfluss vom Herrn und von seinem Wort ist. Und dann gab es einige, die hatten natürlich auch eine entsprechend geistliche Begründung, so etwas zu tun und so zu handeln. Und auch das sollte uns immer wieder eine Warnung und vorsichtig machen über die Lichtigkeit unseres Herzens. Wir Gläubige sind schnell dafür und schnell dabei, irgendwelche scheinbaren biblischen und geistlichen Begründungen zu finden, den Weg des geringsten Widerstandes sozusagen uns gegenüber, unserem Gewissen auch zu rechtfertigen. Es haben sich einige von diesen Korinthern berufen auf die Erkenntnis, Götzen sind ja nichts. Das sind ja nur Holz, Steinfiguren, die haben keinerlei Bedeutung, sind Menschengebilde von Menschen gemacht. Und damit ist ja auch diese ganze Verehrung der Götzen und der Tempel, im Tempel ist sozusagen null und nichtig. Und deshalb haben wir das Recht und die Freiheit, von allem, was dort angeboten wird, zu essen. Denn es ist ja letztendlich ein harmloses Vergnügen oder es dient ja nur der Pflege von gesellschaftlichen Kontakten. Weiteres passiert ja nicht dabei. Und dann haben wir gesehen, dass aber in Vers 14 Paulus eine klare Antwort gibt, indem er zunächst einmal einen Grundsatz aufzeigt: Flieht den Götzendienst. Ein Gläubiger, ein Kind Gottes, darf auf keinste Weise, in keiner Art und Weise mit irgendeiner Form von Götzendienst in Verbindung stehen. Und dann in den Versen 15 bis 21 erläutert Paulus diesen Grundsatz, indem er drei, ich nenne es jetzt einmal, gottesdienstliche Mahlzeiten herausgreift und an ihnen das Prinzip klar macht, was das eigentlich bedeutet, an einer gottesdienstlichen Mahlzeit teilzunehmen. Das erste Beispiel, das er herausnimmt, das ist die besondere Mahlzeit, das besondere Mahl der Christen. In den Versen 16 und 17, das Mahl des Herrn. Dann in Vers 18 lenkt er den Blick auf den Gottesdienst Israels im Alten Testament. Und die Grundsätze und Prinzipien, die er da erarbeitet hat, wendet er dann in Vers 19 und 20 auf die Opfermahlzeiten der Heiden in den Tempel an. Aber uns interessiert natürlich vor allem, was Paulus zu dieser ersten besonderen Mahlzeit, zu diesem ersten besonderen Mahl der Christen, zu dem Mahl des Herrn zu sagen hat. Paulus, und das auch eine wichtige Beobachtung für den, wo sich mit dem Text beschäftigt, Paulus, er beginnt mit dem Kelch. Es ist interessant, Paulus weicht hier von der Reihenfolge ab, zu der, wie der Herr das Mahl eingesetzt hat und wie es auch nach 1. Korinther 11 praktiziert wurde. Er spricht zuerst vom Kelch und dann vom Brot die Reihenfolge der Einsetzung und auch wie das Mahl des Herrn praktiziert wird, ist aber zuerst wird ja das Brot gebrochen und dann aus dem Kelch getrunken. Dann Paulus nennt diesen Kelch den Kelch der Segnung. Er greift zurück auf das Passahmahl, so wurde der dritte Kelch genannt, und es war dieser Kelch, den der Herr Jesus diese besondere Bedeutung und Erklärung in Bezug auf sich gegeben hat. Und ein Schriftausleger hat einen wunderschönen Satz gesagt, ich denke, da können wir drüber nachdenken, uns dran erfreuen. Er wird hier genannt, der Kelch der Segnung. Und dieser Schriftausleger hat Folgendes gesagt: Weil der Herr Jesus den Kelch des Zornes Gottes bis zur Neige leer getrunken hat, gibt es für uns einen Kelch der Segnung. Einen Kelch, der den ganzen Segen, das ganze Heil, all die Auswirkungen, die durch das stellvertretende Opfer des Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha er uns erworben hat, die durch diesen Kelch symbolisiert worden sind. Und jetzt kommt dieser eigenartige Ausdruck. Paulus sagt, der Kelch der Segnung, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Was bedeutet dieser Ausdruck Gemeinschaft des Blutes? Das Wort Gemeinschaft wäre hier besser zu übersetzen mit Teilhabe, Anteil haben. Die neue Genfer Übersetzung hat es eigentlich sehr gut, sehr treffend übersetzt. Sie übersetzt diesen Vers folgendermaßen: Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil haben an dem, was das Blut Christi für uns bewirkt hat? Das heißt, wenn wir als Gläubige zu diesem Kelch greifen und von diesem Kelch trinken, dann zeigen wir damit an, dass wir Anteil haben an dem, für was dieser Kelch steht. Nämlich für all die Segnungen, für all die Wirkungen, die damit verbunden sind, dass der Herr Jesus sein Blut am Kreuz von Golgatha vergossen hat. Ich bringe damit zum Beispiel zum Ausdruck, ich habe Anteil an der Vergebung. Ich habe Anteil an der Versöhnung. Ich bin erlöst durch sein Blut. Dann spricht Paulus von dem Brot. Und er sagt, das Brot, das wir brechen, wiederum auch hier ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Das heißt, dieses eine bestimmte Brot, ist interessant, hier steht für Brot der bestimmte Artikel, dieses eine bestimmte Brot, das beim Mahl gebrochen wird, es bedeutet, dass ich Anteil habe, dass ich teilhabe an dem, was der Herr Jesus durch die Dahingabe seines Leibes, seines irdischen Lebens für uns erworben und erwirkt hat. Das heißt, Kelch und Brot, beide zusammen weisen auf den Opfertod des Herrn Jesus hin. Und ich habe ja letztes Mal schon erklärt, dass beides zusammen den Opfertod des Herrn Jesus in seiner ganzen Vollständigkeit abbildet. Das Werk des Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha es ist ein Werk, aber es hat zwei Seiten, zwei Aspekte. Im Alten Testament wird es dargestellt durch das Sündopfer und das Brandopfer. Das Sündopfer weist uns darauf hin, dass Gott alles gerichtet hat, was von Seiten des Sünders aus gegen Gott stand. Und durch das vergossene Blut, durch seinen Tod, hat der Herr Jesus Sühnung getan und hat all das, was von Seiten aus des Sünders gegen Gott, gegen seine Heiligkeit, gegen seine Gerechtigkeit stand, hat das Opfer des Herrn Jesus vollkommen weggenommen. Das Brandopfer weist uns aber darauf hin, dass das Wohlgefallen desjenigen, der geopfert wurde, auf uns übertragen wurde. Und das sehen wir zum Beispiel im Hebräerbrief Kapitel 10, wo es heißt, dass wir durch das, dass er seinen Leib dahingegeben hat, wir geheiligt worden sind. Und so dürfen wir uns wirklich bewusst machen, wenn wir Brot und Wein vor uns sehen, dass wir hier das vollkommene Opfer des Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha in zwei Symbolen vor uns stehen haben. Auch noch eine interessante Beobachtung. Welchen Titel verwendet Paulus hier für den Herrn Jesus? Er spricht hier vom Blut des Christus und von der Gemeinschaft des Leibes des Christus. Während dann ab Vers 21 wechselt er den Titel und spricht vom Herrn. Christus, der Gesalbte, das weist uns darauf hin, der Herr Jesus, er ist der Gesalbte, er ist der auserwählte Mann Gottes, auf dem das ganze Wohlgefallen Gottes ruht. Und in dem Gott seine Pläne, seine Absichten, seinen Ratschluss verwirklicht. Und es unterstreicht nochmal diesen Gedanken von dieser Vollkommenheit des Opfers und dass jeder, der von diesem Kelch trinkt und von diesem Brot bricht, damit sichtbar zum Ausdruck hat, dass er an all dem, was dieser Mann nach dem Wohlgefallen Gottes erworben hat durch das Vergießen seines Blutes und durch die Dahingabe seines Lebens, seines Leibes, dass wir daran Anteil haben. Jetzt aber noch ein wichtiger Punkt, auf den ich aufmerksam machen möchte. Viele nehmen diese Stelle neben dieser völlig überzogenen Deutung, dies ist mein Leib, als Begründung für einen sogenannten Sakramentalismus. Damit meine ich, dass das Mahl des Herrn etwas bewirken wird. Es gibt quasi viele Ausleger, die sagen, weil ich am Mahl teilnehme, deshalb bekomme ich Anteil an der Sündenvergebung. Weil ich von diesem Kelch trinke, deswegen bekomme ich Anteil an der Versöhnung. Weil ich von diesem Brot breche, deswegen bekomme ich Anteil daran, dass Gott mich annimmt. Also die Teilnahme am Mahl würde die Gemeinschaft mit dem Tod, mit dem Anteil an den Segnungen, die durch den Tod des Herrn Jesus bewirkt worden sind, sozusagen bewirken. Das ist der Gedanke eines Sakraments, dass die Elemente etwas bewirken. Und diese Lehre müssen wir wirklich als völlig falsch ablehnen. Das steht auch hier nicht da in 1. Korinther 10, sondern das Essen und Trinken ist Ausdruck von Identifikation. Ich bringe zum Ausdruck, dass ich Anteil habe. Das Mahl des Herrn bewirkt nicht etwas Neues, es schafft nicht etwas, was vorher nicht da war. Also wenn ich vorher keine Sündenvergebung habe, habe ich sie durch die Teilnahme am Mahl des Herrn auch nicht, sondern es bestätigt und bestärkt, was bereits seit der Errettung für jedes Kind Gottes Tatsache und Wirklichkeit ist. Also es bewirkt nicht etwas, sondern es bestätigt, es bekräftigt das, was bereits schon Tatsache ist, das Heil, das wir in der Errettung geschenkt bekommen haben. Und jetzt kommt Vers 17 und auf den möchte ich heute den Schwerpunkt legen. Denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen, denn wir nehmen alle teil an dem einen Brot. Interessant, in Vers 16 hat Paulus zwei rhetorische Fragen gestellt. Und die erwartete Antwort auf diese rhetorischen Fragen ist, ja, so ist es. Ja, wir haben Anteil an den Segnungen, die mit dem Blut des Herrn Jesus verbunden worden sind. Ja, wir haben Anteil, es ist so, an dem, dass der Herr Jesus Christus seinen Leib dahingegeben hat. Aber jetzt in Vers 17 macht Paulus eine direkte Aussage. Ein Brot, ein Leib sind wir. Und jetzt ist es wichtig zu sehen und zu verstehen, dass Paulus offensichtlich mit dem Brot einen zweifachen Gedanken, eine zweifache Bedeutung verbindet. In Vers 16 steht das Brot für den physischen Leib des Herrn Jesus, für seinen Körper als Mensch, den er von Gott bekommen hat. Wie es in Hebräer 10 heißt, einen Leib hast du mir bereitet, für sein vollkommenes Menschsein. Und in diesem Leib hat er gelitten und diesen Leib hat er am Kreuz von Golgatha für uns dahingegeben, in den Tod gegeben. Aber jetzt in Vers 17 gibt Paulus diesem Brot eine zweite Bedeutung. Da steht dieses Brot für einen Leib, der aus den vielen, aus den Wir besteht. Das heißt, das Brot beim Mahl des Herrn repräsentiert die Summe aller wahren Gläubigen, aller wahren Kinder Gottes auf dieser Erde. Ist interessant, dass Paulus hier wir formuliert. Er schließt sich mit ein. Er meint die Gläubigen in Korinth, die zusammenkommen, um das Brot zu brechen. Und Paulus war zur Zeit der Abfassung des Korintherbriefes, war er ja gar nicht in Korinth und trotzdem schließt er sich mit ein. Dieses Brot bildet alle ab, egal ob sie anwesend sind oder nicht. Alle, oder ob sie am gleichen Ort physisch zusammenkommen, alle waren Kinder Gottes. Und das ist oft ein Gedanke, der wenig gesehen wird. Dass dieses Brot uns sozusagen die Gesamtheit aller Gläubigen auf dieser Erde repräsentiert und symbolisiert. Und die Summe aller Gläubigen auf dieser Erde, das nennt die Bibel seinen Leib. Da spricht sie vom Leib Jesu Christi. Und das ist die Gemeinde und ich möchte uns dazu zwei Stellen lesen, um uns das deutlich zu machen und zu begründen. Die erste Stelle ist Kolosserbrief 1, Vers 18. Da heißt es vom Herrn Jesus, und er ist das Haupt des Leibes. Und dann wird uns erklärt, wer ist dieser Leib? Der Versammlung oder Gemeinde. Also die Versammlung oder Gemeinde ist dieser Leib, von dem der Herr Jesus das Haupt ist. Und dann eine zweite Stelle, 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Verse 12 und 13, denn so wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber obgleich viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Hier nimmt jetzt in Vers 12 Paulus den menschlichen Körper her und sagt, der menschliche Körper, der menschliche Leib, es ist einer. Jeder von uns würde klar bestätigen, ja, ich habe einen Körper, keine zwei, keine drei, keine vier. Aber dieser Leib besteht aus vielen unterschiedlichen Gliedern. Wir haben Finger, wir haben Ohren, wir haben Nase, wir haben Beine, wir haben Herz. Und so weiter und so fort. Und obwohl es viele unterschiedliche Glieder, Körperorgane gibt, die völlig unterschiedliche Funktionen ausüben, ist das Ganze doch ein Leib. Und so sagt Paulus, genauso wie es mit dem menschlichen Körper ist, ist es auch mit der Gemeinde. Es gibt viele verschiedene Glieder, die alle aus völlig unterschiedlichen sozialen Stellungen kommen, völlig unterschiedlicher Herkunft sind und doch, obwohl sie so unterschiedlich sind, auch unterschiedliche Aufgaben, Berufungen, Funktionen haben, bilden sie trotzdem einen Leib. Und das ist die große Frage, ja, wie kann das sein? Und das ist die Erklärung dann in Vers 13. Das Band, das die Gläubigen einigt, ist der Heilige Geist. Und das ist die wahre Bedeutung auch von der Taufe des Heiligen Geistes, die in pfingstcharismatischen Kreisen völlig missbraucht wird und völlig ihrer Bedeutung, ihrer biblischen Bedeutung entleert wird. Das heißt, machen wir uns das nochmal bewusst, beim Brotbrechen kombiniert hier Paulus folgende herrliche Wahrheit. Einmal weist uns das Brot hin auf den stellvertretenden Opfertod des Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha. Aber der Blick geht noch weiter. Es weist uns auch auf die Frucht, auf das Resultat dieses Todes hin. Nämlich nicht nur Vergebung unserer Sünden, nicht nur, dass wir von Gott gerecht erklärt worden sind, gerechtfertigt worden sind, dass wir von Gott vollkommen angenommen worden sind, sondern dass durch das Werk des Heiligen Geistes, der ausgegossen wurde auf diese Erde, die Gläubigen einmal mit Christus, diesem verherrlichten Menschen im Himmel, verbunden worden sind, untrennbar verbunden worden sind, und dass auf dieser Erde alle wahren Gläubigen zu einer neuen geistlichen Körperschaft, zu einem neuen Leib zusammengefügt und miteinander verbunden worden sind. Und das ist, wenn wir da mal tiefer darüber nachdenken, eine herrliche und gewaltige Tatsache. Und das ist zum Beispiel etwas, das es im Alten Testament, im Alten Bund nicht gab. Sondern diese Form der Heilskörperschaft, diese Form gibt's erst seit der Herr Jesus als Mensch verherrlicht ist im Himmel und seitdem der Heilige Geist hier auf diese Erde ausgegossen worden ist. Seit diesem Zeitpunkt verbindet Gott jeden Menschen, der errettet wird, mit dem Haupt im Himmel und verbindet uns auch untereinander durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist sozusagen das Band, das uns mit dem Himmel und das uns auf der Erde untereinander verbindet. Und Paulus sagt jetzt, diese Tatsache, dass es einen Leib des Christus auf dieser Erde gibt, der wird jetzt dargestellt, symbolisiert durch dieses eine Brot beim Mahl des Herrn. Und auch hier wiederum möchte ich darauf hinweisen, es gibt jetzt manche, die wiederum sagen, der Leib des Christus wird gebildet durch das, dass Leute am Mahl oder von diesem Brot brechen. Nein, wenn wir die Bibel lesen, 1. Korinther 12, Vers 13 ist Tatsache, dieser Leib des Christus wird gebildet durch den Heiligen Geist und durch den Empfang der Gabe des Heiligen Geistes bei der Errettung von jedem einzelnen Gläubigen. Und so ist dieser Leib Tatsache und dass ich als Kind Gottes ein Glied an diesem Leib bin. Und wenn ich zum Abendmahl komme, zum Mahl des Herrn komme und von diesem Brot breche, da ist es Tatsache, da ist es eine Wirklichkeit, ein Werk, das Gott bereits schon gewirkt hat. Und durch das Brechen des Brotes bringe ich das sichtbar zum Ausdruck. Und das ist etwas, das oft nicht gesehen wird. Wir haben oft im Fokus das Mahl des Herrn ist ein Gedächtnismahl. Wir denken daran, was der Herr für uns getan hat. Aber es wird oft nicht gesehen, diesen gemeinschaftlichen Aspekt, dass es auch um die Summe aller Gläubigen geht, dass uns auch das, was aus diesem Werk des am Kreuz von Golgatha nicht nur für mich persönlich hervorkommt, sondern dass es auch eine kollektive, eine gemeinsame Seite gibt, die mich mit allen Kindern Gottes auf dieser Erde verbindet. Das ist ein wichtiger Gedanke, es ist zum Beispiel eine Form. Es ist nicht die alleinige, nicht die einzige. Da gehen vielleicht manchmal unsere Geschwister aus den exklusiven Brüderversammlungen etwas zu weit. Aber durch das Mahl des Herrn, es ist eine Form, wie der Leib Christi auf dieser Erde sichtbar seinen Ausdruck findet. Ja? Indem nämlich jeder, der von diesem Brot bricht, damit sichtbar zum Ausdruck bringt, ich bin ein Glied am Leib des Christus. Ich gehöre zu diesem Leib des Christus und damit wird dieser Leib des Christus sichtbar. Das heißt, auch durch das Brechen des Brotes, durch unsere Teilnahme an dem Brot bezeugen wir unsere Zusammengehörigkeit, unsere Einheit. Es ist ein Brot, genauso wie es nur einen Leib gibt. Es gibt nicht den Leib des Paulus, es gibt nicht den Leib des Petrus, es gibt nicht den Leib des Johannes, es gibt nicht den Leib der Baptisten, es gibt nicht den Leib der Brüder, sondern es gibt nur den Leib des Christus, wo alle wahren Gläubigen durch die Gabe des Heiligen Geistes dazugehören. Und das heißt auch, durch das Brechen des Brotes, durch unsere gemeinsame Teilnahme, findet die Einheit, dass es einen Leib gibt, ihren sichtbaren Ausdruck, ihre sichtbare Darstellung. Das heißt, wenn heute immer alle schreien, oh, wir müssen zusammengehen, wir müssen Einheit, dann geschieht es nicht durch die Ökumene, durch das ACK oder sonst etwas. Das Interessante ist, gerade das verleugnet die wahre Einheit der Gläubigen. So nach Gottes Gedanken würde diese Einheit sichtbar zu Ausdruck bringen, wenn wir auf schriftgemäße Weise, mit den schriftgemäßen Kriterien, das Mahl des Herrn feiern. Und somit diese Einheit, dass es nur einen Leib gibt, sichtbar auch ihren Ausdruck, ihre Darstellung gibt. Dann kommt Paulus in Vers 18 auf den Gottesdienst Israels zu sprechen. Und er sagt dort, stellt wiederum eine rhetorische Frage, sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar? Und die Antwort auf diese Frage ist, ja, natürlich, so ist es. Wer im Alten Testament etwas gegessen hat, was vom Brandopferaltar kam, dort geopfert wurde, der kam damit in Gemeinschaft, drückte seine Gemeinschaft mit dem Altar aus und vor allem mit dem Gott, für den dieser Altar steht und dem dieser Altar geweiht war. Paulus spielt hier auf das Friedensopfer an. Wir haben es heute Morgen im Brotbrechen gehört. Das Friedensopfer war das Besondere, dass beim Friedensopfer jeder, das heißt Gott, die Priester und der Opfernde, einen Teil von diesem Opfer bekommen haben und dann eine gemeinsame Mahlzeit abgehalten haben. Und damit hat Gott, der Priester und der Opfernde, sozusagen von der gleichen Speise gegessen. Sie haben an der gleichen Sache Anteil gehabt und das ist der biblische Ausdruck von Gemeinschaft. Das heißt, Paulus zeigt am Mahl des Herrn und an dem Friedensopfer im Alten Testament, dass die Teilnahme an einer Mahlzeit zum Ausdruck bringt, an einer Opfermahlzeit zum Ausdruck bringt, dass ich Anteil habe, dass ich mich identifiziere, dass ich Gemeinschaft habe mit dem, der diese Mahlzeit eingesetzt hat oder dem diese Mahlzeit geweiht ist. Ich drücke damit aus meine Gemeinschaft, meine Identifikation mit all dem, was mit dieser Mahlzeit in Verbindung steht. Und das wendet er jetzt in Vers 19 und Vers 20 an auf die Mahlzeiten im Götzentempel. Und er sagt jetzt sozusagen, ihr lieben Korinther, jetzt denkt einmal nach. Wenn das beim Mahl des Herrn so ist, wenn es im Gottesdienst Israels so war, ja, was passiert dann eigentlich bei den Götzenmahlzeiten im Tempel? Paulus sagt, das Problem ist nicht das Fleisch. Das Fleisch verändert sich nicht, das Fleisch bekommt nicht eine besondere Wirkung, es bleibt ein Nahrungsmittel, Vers 19. Auch diese Götzenfiguren, die Götzenbilder, sind tote Steine, das ist totes Holz. Etwas, das von Menschen erdacht ist, von Menschen geschaffene Kunstwerk. Aber jetzt kommt ein entscheidender, wichtiger Gedanke, Vers 20, sondern das, was die Nationen opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Jetzt sagt Paulus, ja, ihr habt recht, so eine Holzfigur ist nichts. Aber hinter dem Götzendienst der Nationen, da steht eine geistliche Realität. Da stehen geistliche Mächte, nämlich Dämonen, von Gott abgefallene Engel. Und jeder Heide kann bezeugen, dass seine Religion Auswirkungen auf ihn hat. 1. Korinther 12 leitet Paulus zum Beispiel ein, ihr wurdet zu den stummen Götzen hingezogen. Und wenn man auch liest, was die heidnischen Schriftsteller geschrieben haben, sie waren der völligen Überzeugung, dass wenn sie eine solche Opfermahlzeit machen, dass ihre Gottheit anwesend war. Und Paulus zeigt hier auf, die Nationen opfern, beten diese Mächte an. Und damit macht Paulus sich völlig eins mit den zwei Seiten, die wir über den Götzendienst auch im Alten Testament finden. Das Alte Testament lehrt uns über den Götzendienst, Götzen, sie sind tote Gegenstände. Sie stehen im Gegensatz, und daher kommt diese Formulierung, dem lebendigen Gott. Und das betont ja Gott immer und immer wieder, er ist der lebendige Gott. Er ist der Gott, der hört. Er ist der Gott, der sieht, und er ist der Gott, der handelt, der helfend und rettend eingreift. Und dazu stehen die toten Götzen, die weder hören noch sehen und daher auch nicht helfen und retten können. Es kommt zum Beispiel besonders im Propheten Jesaja zum Ausdruck. Ich möchte euch zwei Stellen aufzeigen, wo das Alte Testament uns genau diese Sichtweise, die Paulus in Vers 19 vorstellt, hat. Es gibt mehrere Stellen im Alten Testament, vor allem Propheten Jesaja, wo Gott wirklich in tiefster Ironie und Sarkasmus über den Götzendienst spricht. Eine wäre zum Beispiel Jesaja Kapitel 40, Verse 18 und 19. Ich möchte mit euch aber kurz Jesaja 44 anschauen. Und zwar da, Vers 9. Die Bildner geschnitzter Bilder sind allesamt nichtig. Und ihre Lieblinge nützen nichts, und die für sie Zeugen sehen nicht und haben keine Erkenntnis, damit sie beschämt werden. Wer hat einen Gott gebildet und ein Bild gegossen, das es nichts nützt? Siehe, alle seine Genossen werden beschämt werden, und die Künstler sind ja nur Menschen, mögen sie sich alle versammeln, hintreten, erschrecken sollen sie, beschämt werden alle. Und dann ab Vers 12 beschreibt er, wie so ein Götze gemacht wird, der Eisenschmied. Dann, es wird von einem Stück Baum Holz ein Stück abgeschnitten, das eine wird in den Ofen geworfen, damit man es wahr hat, und aus dem anderen macht man seinen Götzen. Also da zieht Gott das Ganze wirklich ins Lächerliche. Ja, sagt dann, ich mache einen Götzen aus etwas, Vers 16, Herr, mir wird warm, ich spüre Feuer. Das ist das Einzige, für was das Holz von dem Götzenopfer, von dem Götzen nützt, von dem Götzenbild. Und dann sagt er Vers 17, und das Übrige davon macht er zu einem Gott, zu seinem geschnitzten Bild. Er betet es an und wirft sich nieder. Er betet zu ihm und spricht, rette mich, denn du bist mein Gott. Und dann Vers 18, sie haben keine Erkenntnis und keine Einsicht. Und das ist die eine Seite, wie Gott über Götzendienst redet. Wo er wirklich zeigt, er ist allein wahre, lebendige Gott. Er ist allein dieser Gott, der handelt, der eingreift. Er ist allein dieser Gott, der auch die Zukunft geplant hat, die Zukunft voraussagen kann. Er ist allein dieser Gott, der rettet und allein dieser Gott, der das Leben gibt, das Leben nimmt und allein dieser Gott, der auch den Tod überwindet. Deswegen immer die Aufforderungen der Propheten, vertraut auf diesen lebendigen Gott und nicht auf die toten Götzen, die nichts nützen. Aber die Bibel hat noch eine zweite Seite in Bezug auf den Götzendienst. Schlag dazu einmal auf, 3. Mose 17. Ich greife hier auch nur zwei Stellen raus. 3. Mose 17, Vers 7, da heißt es, und sie sollen ihre Schlachtopfer nicht mehr den Dämonen schlachten, denen sie nachhuren. Das ist ein Wort an Israel gerichtet. Sie sollen nicht mehr ihre Schlachtopfer den Dämonen schlachten, denen sie nachhuren. Und hier wird genau, was auch Paulus aus dem Alten Testament durch den Heiligen Geist übernommen hat, dass hinter dem Götzendienst der Nationen stehen Dämonen, stehen geistliche Mächte, geistliche Realitäten. Eine weitere Stelle wäre zum Beispiel Psalm 106, Vers 37 und 38. Ich möchte mit euch noch aufschlagen, 5. Mose, Kapitel 32, Verse 16 und 17, wo das nochmal klar zum Ausdruck kommt. Da heißt es, sie reizten ihn zur Eifersucht durch fremde Götter, durch Gräuel erbitterten sie ihn. Sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kannten, neuen, die vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht verehrten. Hier wird auch klar gesagt, Israel ist in Götzendienst verfallen. Sie haben nichtigen Göttern geopfert. Aber es wird ganz klar gesagt, sie haben damit den Dämonen geopfert. Weil hinter diesen nichtigen Göttern stehen, wie gesagt, geistliche Mächte. Und jetzt sagt Paulus sozusagen die Schlussfolgerung, das bedeutet, wenn ihr an einer Feier im Götzentempel teilnehmt, dann habt ihr, Vers 20, Gemeinschaft mit Dämonen. Das heißt, ihr bringt zum Ausdruck, dass ihr Anteil habt an dem, für was der Dämon steht. Ihr identifiziert euch damit, selbst wenn ihr in euren Herzen das Böse ablehnt und sagt, ich will nichts mit Götzendienst zu tun haben. Aber in Gottes Augen bedeutet es trotzdem, damit eine Gemeinschaft einzugeben, Anteilhabe auszudrücken, dass man sich damit identifiziert. Und schaut einmal, wie Paulus in diesem Abschnitt, wie deutlich er das ausdrückt. Vers 21b. Es bedeutet, aus dem Kelch der Dämonen zu trinken. Nicht mehr der Kelch der Segnung, wie beim Mahl des Herrn, sondern Paulus verwendet hier den drastischen Begriff, der Kelch der Dämonen. Und die Bedeutung wird uns klar, wenn man weiß, dass bei Feierlichkeiten in der Antike die Weihe des ganzen Festbanketts durch ein sogenanntes Trankopfer, das heißt in Verbindung mit einem Kelch, stattgefunden hat. Und dieses Trankopfer war bekleidet, dass man die Gottheit anrief und sozusagen die ganze Festgesellschaft, das ganze Fest dieser Gottheit und damit diesem Dämon geweiht hat. Und deswegen auch in Vers 21 diese Aussage, ihr könnt nicht des Dämonentisches teilhaftig sein. Also Paulus sagt, sein Argument ist ganz klar, die Teilnahme am Mahl des Herrn schließt jegliche Form von Götzendienst aus, weil Götzendienst oder die Teilnahme an einer solchen Götzenmahlzeit bedeutet, dass ihr Anteil habt, dass ihr euch identifiziert mit dem, für was diese gottesdienstliche Feier steht und vor allem mit diesem Dämon, der dahinter steht. Und jetzt im Gegensatz zum Dämonentisch verwendet Paulus den Begriff Tisch des Herrn und bringt den wiederum mit dem Mahl des Herrn in Verbindung. Was bedeutet es, Tisch des Herrn? Dieser Ausdruck kommt im Neuen Testament nur an dieser Stelle vor. Aber wenn wir ins Alte Testament hineingehen, dann lesen wir an insgesamt 2 Stellen direkt vom Tisch des Herrn und an 2 Stellen wird indirekt dieser Sachverhalt dargestellt. Und zwar, schlage mal einmal auf, das letzte Buch im Alten Testament, Maleachi Kapitel 1. Maleachi Kapitel 1 ab Vers 6 weist Gott die Priester zurecht, er ermahnt, er überführt, er tadelt die Priester in Israel und wirft ihnen vor, ihr habt meinen Namen verachtet. Doch was ist ihre Reaktion? Doch ihr sprecht, womit haben wir deinen Namen verachtet? Und dann begründet es Gott ihnen, die ihr unreines Brot auf meinem Altar darbringt und doch sprecht, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verächtlich. Und in Vers 12 heißt es nochmal, ihr aber entweiht ihn, beziehungsweise ich lese schon ab Vers 11, denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang wird mein Name groß sein unter den Nationen und an jedem Ort wird geräuchert und dargebracht werden meinem Namen, und zwar reine Opfergaben. Denn mein Name wird groß sein unter den Nationen, spricht der Herr der Heerscharen. Ihr aber entweiht ihm, indem ihr sprecht, der Tisch des Herrn ist verunreinigt und sein Einkommen, seine Speise ist verächtlich. Also hier haben wir zweimal den Ausdruck Tisch des Herrn, und der Tisch des Herrn ist in Vers 7 der Altar, auf dem die Opfer dargebracht werden. Also der Tisch des Herrn war im Alten Testament der Brandopferaltar. Wir finden ähnliche Gedanken noch einmal in Hesekiel 41, Vers 22 und Hesekiel 44, Vers 16. Und Paulus verwendet diesen Begriff, deswegen diesen Begriff Tisch des Herrn, weil Tisch des Herrn zeigt erstens einmal, wer ist der Eigentümer dieses Tisches. Es ist der Herr. Und an diesem Tisch müssen somit die Tischregeln gelten von dem, dem dieser Tisch gehört. Nämlich die Tischregeln des Herrn. Es geht darum, seine Heiligkeit und seine Autorität anzuerkennen. Dann bedeutet Tisch aber auch Gemeinschaft. Wer an einem Tisch sitzt, hat nach biblischem Verständnis Gemeinschaft mit dem Eigentümer des Tisches. Der zu dem Tisch eingeladen hat. Und gleichzeitig mit allen, die ebenfalls an diesem Tisch ihren Platz eingenommen haben. Und so weist uns dieser Ausdruck Tisch des Herrn darauf hin, dass beim Mahl des Herrn wir zum Ausdruck bringen, dass wir Gemeinschaft mit dem Herrn haben, aber auch untereinander. Das ist genau das, was Paulus in Vers 16 und Vers 17 schon erklärt hat. Man identifiziert sich sowohl mit dem Tischherrn, als auch mit allen denen, die ebenfalls an diesem Tisch Platz genommen haben. Und am Tischherrn gilt die Autorität des Gastgebers. Eine Mahlfeier hat nach seinen Regeln, nach seinen Ordnungen stattzufinden. Und Paulus sagt hier jetzt ganz klar, der Herr ist unvereinbar mit einer Teilnahme am Tisch von Götzen, am Tisch von Dämonen im Götzentempel. Das sind zwei Dinge, die sich völlig ausschließen. Ich kann nicht auf der einen Seite zum Ausdruck bringen, dass ich mich mit dem Herrn identifiziere und mit ihm Gemeinschaft habe und dann auf der anderen Seite mit etwas Gemeinschaft haben, Identifikation, Anteil habe, Ausdruck bringen, das diesem Herrn völlig widerspricht und das von ihm völlig verworfen und verachtet wird. Und das ist das Argument von Paulus dann in diesen Versen 20, 21 und 22. Damit ist klar, egal wie hoch der gesellschaftliche Druck sein mag, ihr könnt als Gläubige, ihr könnt als solche, die sich im Mahl des Herrn mit dem Herrn identifizieren und eins machen, könnt ihr nicht an einer Mahlzeit teilnehmen, die Gemeinschaft, die Identifikation, die Anteilnahme mit etwas zum Ausdruck bringt, was dem Herrn völlig zuwider ist. Und das im Widerspruch und Gegensatz zum Herrn steht. Ich möchte schließen mit ein paar Anwendungen, die sich aus diesem Text für uns ergeben. Das Erste, was uns bewusst sein werden sollte, ist Folgendes. Hinter den sichtbaren Dingen verbergen sich oft unsichtbare Wirklichkeiten, Gesinnungen, Systeme und Mächte. Und da dürfen wir nicht naiv sein. Wir dürfen nicht nur das sehen, was sozusagen vordergründig wir sehen, ja, gilt sowohl für den ganzen politischen, gesellschaftlichen Bereich und so weiter und so fort, sondern wir müssen uns bewusst sein, die unsichtbare Welt steuert die sichtbare Welt. Deswegen dürfen wir da nicht naiv sein. Das hat jetzt aber nichts mit geistlicher Kampfführung oder sonst etwas, was dann in anderen Kreisen wieder völlig überzogen und missbraucht wird, zu tun. Dann ein zweiter wichtiger Punkt. Äußere Teilnahme kann bedeuten, innere Gemeinschaft, sich eins machen, sich identifizieren. Und da müssen wir auch aufpassen und uns hinterfragen, mit was pflegen wir Gemeinschaft? Mit was bringen wir Identifikation zum Ausdruck? Und dann kommt nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Das Mahl des Herrn ist ein Appell an unsere Hingabe. Paulus fordert hier die Korinther auf, sich ganz klar auf die Seite des Herrn zu stellen. Und das Mahl des Herrn erinnert uns jedes Mal daran. Ihr bringt zum Ausdruck, dass er der Herr ist. Ihr nehmt am Tisch des Herrn Platz. Er ist die Autorität in eurem Leben, einzeln und als Gemeinde. Ihr bringt durch das Mahl des Herrn, durch die Teilnahme zum Ausdruck, dass ihr euch mit ihm identifiziert, dass ihr an allem Anteil habt, für das sein Tod steht und was die Folgen seines Todes sind. Ihr bringt zum Ausdruck, dass ihr zu diesem einen Leib des Christus, zu dieser einen besonderen Heilskörperschaft gehört. Und das muss zur Folge haben, dass alle anderen Verbindungen, alle andere Gemeinschaft, alle andere Art von Identifikation, die mit diesen Tatsachen nicht vereinbar ist, dass die ausgeschlossen ist. Paulus zeigt hier ein ganz klares Entweder-Oder. Es gibt entweder nur den Herrn oder die Gemeinschaft mit den Dämonen. Es kann beides nicht miteinander verbunden werden. Und das heißt ja dann auch noch Vers 22, hochinteressant, diese Aussage, oder wollt ihr den Herrn zur Eifersucht reizen? Oder reizen wir den Herrn zur Eifersucht? Sind wir etwas stärker als er? William Kelly hat zu dieser Stelle gesagt, hat Folgendes gesagt, die Liebe kann bei geteilter Zuneigung nichts anderes als eifersüchtig werden. Sie wäre keine Liebe mehr, wenn sie Untreue nicht übel nehmen würde. Das heißt, diese ganzen Vorrechte, die wir durch die Errettung und auch sichtbar zum Ausdruck bringen, durch die Teilnahme am Tisch des Herrn, das erfordert von uns völlige Weihe, völlige Hingabe, Loyalität ihm gegenüber. Und übrigens, wenn du Malachi 1 anschaut, das ist auch genau der Gedanke vom Tisch des Herrn im Alten Testament. Die Priester haben den Namen Gottes verunehrt, weil sie Gott nicht das Beste geopfert haben. Sondern Opfertiere, die verkrüppelt waren, Opfertiere, die lahm waren, Tiere, wo vielleicht jeder froh war, ach, bin ich froh, dass das weg ist von meiner Herde. Ja, für Gott reicht's, ist gut genug für ihn. Aber die Bibel sagt ganz klar, der Anspruch Gottes in Bezug auf uns ist, er möchte das Erste und das Beste von uns. Das ist das, was drinsteckt in diesem Ausdruck der ersten Liebe. Das ist auch das, was drinsteckt, wenn der Herr Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Das Mahl des Herrn macht uns bewusst, Gott immer zuerst, Gott, der Herr Jesus, über allem und ihm das Beste. Und alles, was damit im Widerspruch steht, alles das, was ihn zur Eifersucht reizt, seine Liebe kränkt, müssen wir uns radikal davon trennen. Das Zweite, da werde ich nächstes Mal vielleicht ausführlicher darauf eingehen, das Mahl des Herrn ist ein Gemeinschaftsmahl. Das wird in unserem individualistischen Zeitalter oft völlig übersehen. Viele Gläubige denken und leben ja so, ja, das ist eine Sache zwischen mir und Jesus. Da hast du mir nichts zu sagen. Geht die Gemeinde nichts an, ist eine Sache zwischen mir und Jesus. Dass wir uns nicht falsch verstehen, es gibt Dinge, die sind eine persönliche Sache zwischen dem Gläubigen und seinem Herrn. Aber es gibt eben auch die kollektive Seite. Es gibt die Seite der Gemeinschaft. Es gibt die Seite, dass wir nicht alleine sind, sondern dass der Herr uns verbunden hat miteinander in diesem Leib des Christus. Und deswegen gibt es gemeinschaftliche Handlungen und gibt es auch eine gemeinschaftliche Verantwortung. Und so ist es zum Beispiel nicht egal, mit wem ich das Brot breche. Und das ist auch nicht die Entscheidung von dem Einzelnen selber, ob es teilnehmen darf oder nicht. Sondern wenn er einmal darauf achtet, wie Paulus das formuliert, wir segnen, wir brechen das Brot, wir alle haben Teil. Ja, so viel einmal für heute über diesen Text in 1. Korinther 10. Ich wünsche euch Gnade, einfach diese Prinzipien, die wir in diesem Text finden, möchten wir einfach dafür beten, dafür ringen, dass wir sie ganz praktisch gemeinsam und auch jeder in seinem persönlichen Glaubensleben sie wirklich mit Leben füllen kann und sie ganz praktisch ausleben und verwirklichen kann. Möge der Herr uns dazu allen Gnade geben, zu seiner Ehre und Verherrlichung. Amen.